Guten Morgen, dobre utra, kann man auch mittlerweile sagen. Ja, den Text kennen wir schon. Ja, mitten in dem Thema über die Sünde des Volkes Israel und über die Einnahme des Landes durch die Chaldäer, Babylonier und über das Gericht Gottes über Ägypten kommen diese tröstende, aber auch zurechtweisende Worte an Baruch. Und schauen wir uns mal die Zeit an, in der Baruch lebte. Wie wir schon gehört haben, er war Jeremias Freund und Helfer. Er hat ja alles niedergeschrieben. Und dieser Jeremia war noch sehr jung, als er zum Verkündiger der Worte Gottes berufen wurde. Er sagte: Ich bin doch zu jung, als Gott ihn berufen hatte. Diese Worte sind uns oft also bekannt. Nach dem Berechnen der Regierungsjahre der Könige und der damaligen politischen Lage sind die Ausleger der Ansicht, dass Jeremia ca. 20 Jahre alt war, also ein ganz junger Bursche. Und das war eigentlich noch nicht die einzige Last, die Jeremia zu tragen hatte. Jeremia sollte zum Zeichen für das kommende Unheil ehe- und kinderlos bleiben, nachzulesen in Jeremia 16. Auch erlebte Jeremia eine Reihe von Nachstellungen. Er wurde verfolgt, gefangen genommen, misshandelt und dann auch noch nach Ägypten verschleppt. Sein Freund und Helfer in dieser Zeit war Baruch. Und Baruch schreibt auf Jeremias Anweisung die Worte Gottes auf eine Rolle, in ein Buch und trägt sie später dem Volk im Tempel und auch sogar den königlichen Beamten im Palast vor. Als diese Rolle, das, was Gott sagte, zum dritten Mal vor dem König vorgelesen wird, lässt dieser König zerschneidet die Rolle, das Wort Gottes, und verbrennt es. Jeremia diktiert jetzt zum dritten Mal nochmal die Worte Gottes und zusätzlich werden noch Ergänzungen angefügt. Wer das lesen will, kann das im Kapitel 36 nachlesen. Das Buch Jeremia wurde auch nicht in einem Stück geschrieben. Manchmal schwieg Jeremia sogar ein Jahrzehnt, bis er sich wieder meldete. Und 40 Jahre umfasst dieses Buch. Das erklärt oft die verschiedenen Themen und manchmal auch die verschiedenen Schreibstile. Baruch hört auch die persönlichen Worte Jeremias, wenn er sagt: Warum ist mein Leiden ewig? Oder verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Das kriegt Baruch alles mit. Baruch, der das alles hautnah mitbekommt, leidet mit. Und somit ist auch er in einer Art und Weise mit betroffen, auf die der Herr in diesem Kapitel 45 eingeht. Vielleicht ist Baruch an dem Punkt angelangt, an dem er sagen musste: Ich kann nicht mehr. Wenn es so weitergeht, gehe ich zugrunde. Denn so habe ich mir diesen Dienst nicht vorgestellt. Und ich denke, dass gerade in dieser Situation, wo er am Ende war, vielleicht sogar Jeremia verlassen wollte, dass er in dieser Situation von Gott angesprochen wird. Ich habe überlegt, wie ich diese Verse zusammenfassen sollte, und wir haben dann schon herausbekommen, es geht um den richtigen Blick in schweren Zeiten. Mir scheint, dass diese Lage, in der Baruch jetzt steckt, ihm den Blick auf das Wesentliche genommen hat. Wie ist es dazu gekommen? Wir sehen als erstes, das Leben in schweren Zeiten zermürbte Baruch und es zermürbt alle. Das ist der erste Punkt. Der Vers 1 beschreibt nicht diese Lage in einem, sondern weist einfach auf den Hintergrund hin. Und dann Verse 2 bis 3, der innere Schmerz in schweren Zeiten trübt den Blick. Und drittens, die letzten Verse, Gott lenkt unseren Blick in schwere Zeiten auf das Wesentliche. Baruch, der die Lage sehr wohl realistisch auch einschätzen konnte, wusste um den totalen Untergang des Davidischen Reiches. Er kannte die Wahrheit. Kein Schönreden der Lage, keine "Es wird schon werden, alles wird gut" Und am Ende des Tunnels gibt es noch ein Licht? Nein, nichts davon konnte ihn trösten. Die Wahrheit ist so niederschmetternd, dass er sogar den Jeremia stöhnen hört: Verflucht der Tag, an dem ich geboren wurde. Baruch schreibt alles auf, was Jeremia prophetisch sagt. Und es sind nur schlechte Nachrichten. Aber auch die Gegenwart von Baruch und Jeremia ist nicht besser. Jojakim, das war der König, der die Rolle mit den Worten Gottes zerschnitten und verbrannt hat, nachzulesen, wie gesagt, im Kapitel 36, das hat ihn alles zermürbt. Diese schwere Zeit machte Baruch fertig, schwer zu schaffen. Warum? Weil in dieser Zeit gab es keine Gottesfurcht. Das erkannte Baruch. Wenn der König selbst die Worte Gottes so verächtlich behandelt und damit klarmacht, dass es keine Macht über ihn gibt, die ihm etwas zu sagen hat, und seine Diener sind zwar dabei und ängstlich, aber doch schweigen, dann ist die Lage für das Land hoffnungslos. Heute ist teilweise auch es nicht anders. Übrigens, Gottesfurcht muss nicht zwangsweise auf christlichen Überzeugungen basieren. Zum Beispiel zu Abrahams Zeiten lebten die Völker ohne den Glauben an den einzig wahren Gott Jahwe, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und trotzdem sagt Abraham in 1. Mose 20, Vers 11, ich dachte, gewiss ist keine Gottesfurcht in diesem Ort und sie werden mich um meine Frau willen umbringen. Warum sagt er das? Weil der König ihn tadelt für seinen Täuschungsversuch, seine Frau Sarah als Schwester auszugeben. Und dann sagt der König, und was habe ich an dir gesündigt, dass du über mich und über mein Königreich eine so große Sünde gebracht hast? Dinge, die nicht getan werden dürfen, hast du mir angetan. Obwohl das ein gottloses Volk war in dem Sinne der Schrift. In jedem Menschen also ist es eine Ahnung in ihm drin, ein Gewissen, das sich regt bei Entscheidungen über Gut und Böse. Und Paulus erklärt das so in Römer 2, Vers 15. Sie beweisen damit, dass des Gesetzes Werk in ihr Herz geschrieben ist. Ihr Gewissen bezeugt es ihnen, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen, an dem Tag, an dem Gott das Verborgene des Menschen durch Christus Jesus richtet, wie es mein Evangelium bezeugt. Also in jedem Menschen ist das Gesetzes Werk ins Herz geschrieben. Oder Römer 1, Vers 21, denn obwohl sie von Gott wussten, und das trifft auf jeden Menschen zu, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern dem Nichtigen verfallen und ihre Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Ohne Gottesfurcht wird es zu einem Zustand kommen, wie zu Zeiten Noahs. Die Bosheit der Menschen war groß auf Erden, ist in 1. Mose 6 nachzulesen. Als der König Josia regierte, da war es noch ganz anders. Der Tempel wurde erneuert, das Passa wurde gefeiert. Es gab eine Erweckung im Land. Der König selbst suchte den Herrn und war auch ein Vorbild für alle anderen. Daran erinnert sich jetzt Baruch. Und jetzt, er muss sich verstecken und um sein Leben fürchten. Und Gottes Wort spricht sehr deutlich davon, dass dieser Zustand mehr und mehr zunehmen wird. In Matthäus 24, Vers 12 lesen wir, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Diese Aussage im Matthäus-Evangelium über die letzten Tage ist ganz besonders. Da das Matthäus-Evangelium an die Juden gerichtet ist, wussten die Empfänger, dass diese Gesetzlosigkeit nicht politisch gemeint ist. Also Missachtung des Gesetzes, das die Obrigkeit auferlegt hat zur Erhaltung des Gemeindewohls. Nicht diese Gesetzlosigkeit. Denn Jesus sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und das höchste Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Es besteht also ein enger Zusammenhalt zwischen Gottes Geboten, seinen Weisungen und der Liebe zum Nächsten. Wenn Gottes Ordnungen und Gebote mit Füßen getreten werden, erkaltet die Liebe des Menschen in ihm. Diesen Zustand gab es schon zeitweise und gibt diesen Zustand heute noch. Doch das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was auf uns noch zukommen wird. Mit solch einer hoffnungslosen politischen Lage geht auch persönliche jegliche Zuversicht für die Zukunft verloren. Man fragt sich, was erleben unsere Kinder? Was kommt auf sie zu? Wenn sie gläubig sind, bleiben sie noch auf dem richtigen Weg? Wenn die Gottlosigkeit zunimmt, dann gibt es doch keine Gerechtigkeit mehr, keine Menschlichkeit mehr. Und werden wir wegen unseres Glaubens verfolgt werden? In unserem Text konnte Baruch auch mit solchen Sorgen und Ängsten gekämpft haben. Doch nicht nur die fehlende Gottesfurcht. Baruch machte noch eine andere Sorge. Mühe. Er sah keinen Erfolg in dem Dienst für Gott. Baruch wird auch diese Worte von Jeremia notiert haben. Und wenn du all diese Worte zu ihnen redest, so werden sie doch nicht auf dich hören. Und rufst du ihnen zu, so werden sie nicht antworten. Was für eine Motivation für einen Prediger. Jeremia war 40 Jahre im Dienst, ohne die Motivationsfaktoren, die wir heute zum Beispiel haben, wenn Leute in den Gottesdienst kommen, wenn die offen sind für das Evangelium. Und es gibt heute so viele Methoden, um Menschen zu erreichen. Das motiviert uns. Damals, 40 Jahre, hat Jeremia keine Motivationsfaktoren gehabt. Wir sprechen vom Erfolg, meinen natürlich Segen. Wenn die Gemeinde größer wird, Menschen zum Glauben kommen. Doch, du kannst dich mal fragen, was passiert, wenn über Jahre hinaus all das wegbleibt? Bist du dann noch motiviert, Gott zu dienen? Sind wir immer noch bereit, in den Dienst zu treten? Was hat Jeremia motiviert, dran zu bleiben? Wenn jemand Interesse hat, das Buch Jeremia zu lesen, dann besonders unter diesem Aspekt seines Verhältnisses zu Gott. Denn daraus entspringt alles. Und Baruch? Vielleicht raubte ihm diese hoffnungslose Lage, dass alles gottlos ist und ohne Gottesfurcht und dass kein Erfolg da ist, jegliche Kraft. Für wen in alles in der Welt mühe ich mich ab? Ist doch alles sowieso umsonst. Ich bin doch nicht Jeremia, den Gott für den Dienst berufen hat. Vielleicht hat er sich sowas gefragt. Doch Gott hat auch die im Blick, die nicht wie Jeremia sind, die nur schreiben können wie Jeremia, die im Hintergrund arbeiten, die helfen, die hat Gott auch im Blick. Nicht nur die, die berufen sind. Baruch lebte in diesen schweren Zeiten und das brachte ihn ans Ende seiner Kräfte. Weiter lesen wir in Versen 2 plus 3 und Neues Leben, Übertragung formuliert das so: So spricht der Herr, der Gott Israels, dich betreffend, Baruch. Du hast geklagt, ich leide schon so viele Schmerzen, dennoch lädt der Herr immer noch mehr Kummer auf. Ich kann nicht mehr. Ich bin von meinem eigenen Seufzen so erschöpft und komme nicht mehr zur Ruhe. Also der innere Schmerz in schweren Zeiten trübt den Blick. Baruch blickt jetzt nur noch auf sich. Wir haben Lieder gesungen, wohin wir unseren Blick richten sollten. In diesem Fall blickt Baruch jetzt nur noch auf sich, auf seine Probleme, seinen Schmerz und auf seine auswegslose Situation. Das ist für ihn jetzt das Wichtigste, das Wesentliche. Es ist interessant, was Satan vor Gott sagte in Hiob 2, Vers 4. Da antwortete der Satan dem Herrn und sagte: Haut für Haut, alles, was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Alles, er wird alles Mögliche in Gang setzen, um sein Leben zu erhalten, um es besser zu machen. Und somit auch den Blick zu verlieren. Deswegen hat auch Hiob den Blick verloren. Was Gott vorhat oder ob er durchträgt und bewahrt, diese Überlegungen haben jetzt keinen Platz mehr. Und so finden auch wir uns hier wieder, wenn Sorgen, Lasten und Krisen den Blick auf Gott, der alles in seinen Händen hat, trüben und verdrängen, weil wir uns nur um uns selbst sorgen. Es geht dann nur noch um mich, um mein Wohlergehen und um meine Zufriedenheit. Gott bringt diese Unzufriedenheit zur Sprache in den Versen 2 und 3 und sagt, was Baruch wirklich innerlich bewegt. Vielleicht hat Baruch diese Sätze nie laut ausgesprochen, doch das Reden unseres Herzens ist für Gott laut genug, weil Gott sagt, du hast gesagt zu Baruch. Und David sagt in dem Psalm 139, Vers 4, denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Vielleicht hat Baruch, wenn er auch alleine war, laut geklagt und Gott all seinen Schmerz vorgeworfen. Vielleicht hat auch Jeremia den Schmerz Baruchs gar nicht mitbekommen. Denn auch wir heute können nach außen eine Alles-in-Ordnung-Maske tragen, doch im Herzen stürmt es und keiner merkt es. Aber Gott entgeht nichts. Er weiß, ob hinter einem Lächeln eine Verbitterung, Kummer oder Wut versteckt ist. Er weiß, ob hinter freundlichen Worten verzweifelnde Gedanken und Seelenschmerz verborgen sind. Und Baruch fühlt diese seelischen Schmerzen wegen der ganzen Situation und der Herr packt noch eins drauf. Packt noch zusätzlich drauf, denn es wird kein gutes Ende nehmen mit dem Volk Gottes, das weiß Baruch. Er findet keine Ruhe, sagt er. Vielleicht hat diese Sache mit der Schriftrolle, die der König verbrannt hat, bei Baruch den letzten Mut genommen. Und genau da, in diesem Moment, kommt es zu einer Begegnung zwischen Gott und Baruch. Gott spricht hier an, was Baruch im Herzen denkt und fühlt. Ich dachte, wie schwierig ist es, in einer Seelsorge, in einem Gespräch über eigene Gefühle und Motive zu sprechen, sie in Worte zu fassen, zu formulieren, das, was ich fühle, was bei mir im Herzen steckt. Aber Gott, der unser Herz kennt, formuliert unsere Gedanken sehr präzise. Gott macht Baruch deutlich, dass er seine Resignation sehr gut verstanden hat. Baruch findet keine Ruhe mehr, weil die Lage hoffnungslos ist. Nur Kummer und Sorgen erfüllen sein Herz. Ähnlich erging es auch Hiob. Er sagte in Hiob 3, Vers 26, ich hatte keinen Frieden, keine Rast, keine Ruhe und da kam schon wieder ein Unglück über mich. Wie jetzt auch bei Baruch. Da packt Gott eins noch drauf auf seinen Schmerz. Baruch, seine Fantasie, seine Vorstellung von dem, was auf ihn kommen wird, machen einen seelischen Wrack aus ihm. Und er verliert jeglichen Blick zu Gott. Seine Zukunft ist ungewiss und sein Leben in Gefahr. Vielen, die heute auf der Flucht sind, ergeht das auch ähnlich. Baruchs Gedanken könnten sein, was hätte ich anders machen müssen? Wo habe ich einen Fehler gemacht, dass ich so weit gekommen bin? War es richtig, auf Jeremia zu hören? Wäre ich doch zu Hause geblieben? All diese Gedanken kennen auch wir. Arthur Schopenhauer, ein deutscher Philosoph und Hochschullehrer im 18. Jahrhundert, schrieb Folgendes. Bei einem unglücklichen Ereignis, welches bereits eingetreten, also nicht mehr zu ändern ist, soll man sich nicht einmal den Gedanken, dass dem anders sein könnte, noch weniger den, wodurch es hätte abgewendet werden können, erlauben. Denn er steigert den Schmerz ins Unermessliche. Diese Gedanken, was hätte anders laufen müssen oder was wäre, wenn, rauben uns die innere Ruhe, die wir in Gott haben sollten, weil wir ständig darüber nachdenken. Natürlich rauben sie auch uns den Blick auf das, was Gott vorhat zu tun. Dieses Anliegen, Ruhe im Herzen zu verspüren, auch wenn es in der Situation unmöglich erscheint, war schon immer ein Anliegen der Psalmisten. Denn Im Psalm 55, 19 lesen wir, er erlöst mich von denen, die an mich wollen und schafft mir Ruhe. Denn ihrer sind viele, wieder mich. Also Gott schafft Ruhe und nicht ich selbst schaffe mir Ruhe. Ich bin zur Ruhe gekommen, mein Herz ist zufrieden und still, lesen wir im Psalm 131, Vers 2. Wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Das hat alles Baruch verloren, weil er nur auf seine Probleme gesehen hat. Damit auch Baruch innerlich zur Ruhe kommt, spricht Gott jetzt zu ihm, aber auch zu uns durch sein Wort. Wie damals die Worte Gottes an Baruch gerichtet, die ihn trösten sollten, so haben wir auch wir heute das Wort Gottes in der Hand. Das unsere Gedanken und Sinne zur Ruhe bringt und unseren Blick auf Gott hinrichtet. In solchen Zeiten hilft es, dass wir auch das Wort Gottes im Gedächtnis behalten. Als Paulus und Silas im Gefängnis waren, haben die gesungen. Kennst du Lieder auswendig, falls es schwere Zeiten kommt? Oder der Psalm 23, wenn ich auch wanderte im Tal des Todesschattens, so bist du bei mir. Das sollte man wissen, wenn man nichts mehr zur Hand hat, dass das Wort Gottes im Gedächtnis bleibt. Also in diesen schweren Zeiten blickte Baruch nur auf sich und verlor den Blick zu Gott. Kommen wir zum Punkt 3. Gott lenkt jetzt unseren Blick in schweren Zeiten auf das Wesentliche. Verse 4 bis 5. Und so sollst du ihm sagen, so spricht der Herr, siehe, was ich gebaut habe, breche ich ab, und was ich gepflanzt habe, reiße ich aus, und zwar das ganze Land. Und du? Du trachtest nach großen Dingen für dich? Trachte nicht danach, denn siehe, ich bringe Unheil über alles Fleisch, spricht der Herr, aber dir gebe ich dein Leben zur Beute in allen Orten, wohin du gehst. Zuerst macht Gott dem Baruch klar, was Gott tun wird. Nicht, was Baruch tun soll, um sich in Sicherheit zu bringen, sondern was Gott tut. Er erinnert an sein Handeln. Siehe, was ich gebaut habe, breche ich ab. Was ich gepflanzt habe, reiße ich aus, und zwar das ganze Land. Das, was hier geschieht, sagt Gott, läuft unter meiner Regie. Das, was kommt, muss kommen. Es gibt keine Flucht aus dieser Situation. Gott handelt nach seinem weisen Ratschluss. Auch heute noch. Wie bei Hiob zeigt Gott seine Größe in seinen Werken und in seinem Handeln. Dem Hiob gibt er keine Antwort auf sein Leiden. Er zeigt nur seine Größe. Und dann sagt Hiob, ich lege meine Hand auf den Mund und bin still. Alles, was vorhergesagt ist in der Schrift, wird eintreten. Hier lesen wir, was Gott alles getan hat und auch was er tun wird. Viele beten für den Frieden und für die Harmonie unter den Völkern, dass alles gut wird. Doch das Gegenteil wird eintreten. Lukas 21, 22 sagt uns, denn das sind die Tage der Vergeltung, dass erfüllt werde alles, was geschrieben steht. Würde es uns helfen, wenn wir wüssten, was Gott letztendlich mit dieser Welt und mit uns vorhat? Ja, dann sollten wir mal öfters hier reinschauen, um nicht von all dem, was auf uns noch zukommt, überrascht zu werden. Gott handelt nach seinem weisen Plan, wie auch bei Baruch. Er hat klar und deutlich gesagt, das tue ich, komme jetzt zur Ruhe. Natürlich bleibt uns vieles verborgen und vieles verstehen wir auch nicht, weil wir es auch nicht wissen müssen. Denn in 5. Mose 29, 28 lesen wir, das Verborgene, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Aber das, was offenbart ist, gilt uns und unseren Kindern auf ewig, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Das, was offenbart ist, was wir hier finden, gilt uns. Aber es gibt auch etwas Verborgenes. Und das steht bei dem Herrn. Die Entwicklungen, die kommen, und der Verlust von Sicherheiten, die die wir bis jetzt hatten, um ruhiges Leben zu führen, das erschreckt uns und raubt uns den Blick auf das Wesentliche. Und zwar das, was auch Gott alles in der Hand hat. Baruch hat diesen Blick in dieser schweren Zeit verloren, weil er nur an sich selbst dachte. Vielleicht dachte Baruch auch, Abstand zu nehmen von diesem Leid, das er sah, und dem Unglück, das unweigerlich zu kommen schien, indem er alles hinschmeißt, abhaut und irgendwo ein schöneres Leben aufbaut. Etwas Besonderes und etwas Besseres als das, was er jetzt hat. Etwas Größeres. Dieses Elend hinter sich lässt. Und das war sein Tunnelblick. Denn was sagt Gott? Du trachtest nach etwas Größerem? Trachte nicht danach. Vielleicht ist das Größere für manche etwas Besseres, besseres Haus oder besseres Auto oder besserer Arbeitsplatz oder eine Rente und Gesundheit, alles, was uns so glücklich und zufrieden macht und Sicherheit gibt. Wenn Gott uns das alles aus Gnaden gibt, so sei ihm Lob und Dank dafür. Doch danach zu streben, das als Ziel zu haben und davon unser Glück und Zufriedenheit abhängig zu machen, wendet unseren Blick von Gott ab. Dann würde es bedeuten, nicht der Herr, sondern diese Dinge geben uns Sicherheit und Zufriedenheit. Oft setzen wir alles daran, Probleme zu lösen und bedienen uns dabei alle zur Verfügung stehenden Mittel. Das hält uns natürlich beschäftigt und treibt sogar uns ins Gebet. Aber oft hält es uns auch davon ab, Gott selbst zu suchen, sein Wirken und sein Handeln zu sehen. Wir wollen nämlich die Dinge haben, die Gott gibt, und nicht den Geber selbst finden. Wir sehen nur die Dinge, die Gott gibt, aber den Geber selbst übersehen wir. Es ist so wie bei Weihnachten. Wenn Kinder Geschenke kriegen, dann freuen sie sich über Geschenke. Aber natürlich möchten die Eltern oder die Geschenkgeber ein Danke hören. Das heißt, den Blick, den Augenkontakt auf den, der schenkt und nicht nur auf das, was geschenkt wird. Und oft in unserem Leben gucken wir nur auf das, was wir kriegen, was uns geschenkt wird von Gott, und konzentrieren wir uns ganz und gar auf diese Dinge. Und hier bei Baruch sollte Baruch lernen, auf Gott zu schauen. Denn eines steht ganz klar in unserer Schrift, im Gottes Wort: Das hier ist nicht der Ort, der uns Glück und Zufriedenheit garantiert. Ich zitiere nochmals Arthur Schopenhauer. Es gibt nur einen angeborenen Irrtum, und es ist der, dass wir da sind, um glücklich zu werden. Alle, die die Bibel kennen, wissen, dass es nicht nur diesen angeborenen Irrtum gibt, sondern auch den, der uns von Gott trennt. Gott nicht vertrauen zu wollen, um dann seinen eigenen Weg zu gehen. Das ist der Irrtum. Wie die Bibel in Jesaja 53, Vers 6 sagt: Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn, also Jesus, treffen unsere aller Schuld. Das ist dieser Irrtum, der in Gottes Augen Schuld und Sünde ist. Jeder wendet sich seinem eigenen Weg zu, der besser, der größer und schöner ist als Gott selbst. Für viele bedeutet dieser Weg, in diesem Leben Glück und Zufriedenheit zu finden. Es ist wichtig, dass wir uns an Gottes Handeln erinnern. Nicht nur, was er zu tun verheißen hat, sondern natürlich auch, was er schon in unserem Leben bewirkt hat. Ein Rückblick. Siehe, was Gott dir Gutes getan hat, lesen wir in den Psalmen. Denn dass er unsere Schuld und Sünde durch den Glauben an Jesus Christus vergeben hat. Baruch unterlag dem Irrtum, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, damit es besser wird. Ich muss eingreifen. Ich muss das Problem lösen. Doch ein besseres Leben ohne Gott kann es nicht geben. Markus 8, 36. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Und hier kommt Gott auf den Punkt und sagt: Denn siehe, ich bringe Unheil über alles Fleisch, spricht der Herr, aber dir
gebe ich dein Leben zur Beute in allen Orten, wohin du ziehen wirst. Das Leben, das Wertvollste, was man hat, soll erhalten bleiben. Mag sein, dass Baruch alles verlieren wird, alles, was ihm wichtig war. In der Gesellschaft, das, was in der Gesellschaft die Sicherheit garantiert und das Überleben. Er würde nur sein Leben behalten. Und das sind keine schönen Aussichten, würden wir sagen. Vielleicht werden wir nie satt werden. Vielleicht fehlt uns die Medizin, die Unterkunft, Einkommen. Vielleicht wird das alles fehlen. Auch Paulus sollte keine Linderung und ein besseres Gefühl bekommen, sondern, was sagt ihm die Schrift oder der Herr? Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Er musste sich damit begnügen, in der Situation, in der er war. Und unser Baruch sollte also Folgendes lernen. Gott zu vertrauen in seinen schweren Zeiten, in der er steckte, denn er hat alles unter Kontrolle. Auch sein Leben, das wichtiger ist als alles andere. Und diesen Blick sollte Baruch behalten. Er bekam keine Zusagen darüber, ob er gesund bleibt. Er bekam keine Zusagen darüber und keine Versprechen wegen Nahrungsmittel, wegen Kleider, wegen Unterkopf. Er hat gar nichts bekommen. Hat nicht Jesus gesagt, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euer Leib, für euren Leib, was ihr anziehen sollt, ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Matthäus 6, 25. Und das ist das, was Gott in unserem Leben sehen will. Ihm zu vertrauen, den Blick auf sein Handeln nicht zu verlieren. Das ist, was auch Baruch und wir heute lernen sollten. Oft wird im Neuen Testament gesagt, schauen wir auf Jesus hin, besonders im Hebräerbrief. Und das sollten wir auch lernen, in schweren Zeiten auf Gott, auf Jesus hinzuschauen. Wir leben also auch heute in einer schweren Zeit, die uns zermürbt, die uns alle Kraft nimmt. Und diese Zeit wird noch schwieriger, die wird noch zunehmen. Gott kennt unsere Gedanken und den inneren Schmerz, den wir formulieren, den wir vielleicht nach außen nicht geben. Kein Mensch sieht das, aber Gott kennt unser Herz. Und dass wir gerade dabei und oft den Blick auf das Wesentliche verlieren in diesem Schmerz. Und daher richten wir unseren Blick auf sein Handeln und dass er uns durchträgt nach seinem Willen und nicht nach unserer eigenen Vorstellung. Heute sehen wir das, was vor Augen ist. Wir schauen die Nachrichten, wir hören, wir spüren Sachen. Aber Gott ist im Hintergrund und agiert, ohne dass wir es sehen. Und trotzdem hat er alles in seiner Hand. Und so wünsche ich uns, dass wir diesen Blick nicht verlieren. Amen.